Sie hören die alternativen Nachrichten am Abend. Was uns am Abend des 7. März bewegt. Kommunistischer Weltfrauentag. Gewerkschaften wollen Spanien lahmlegen. Spanien. Zum morgigen kommunistisch begründeten Weltfrauentag rufen die spanischen Gewerkschaften zum weiblichen Generalstreik auf, um den Alltag unmöglich zu machen. Passend, dass der Feiertag doch schon durch die russische Revolution begründet wird. Am 8. März 1917 demonstrierten in Sankt Petersburg zum ersten Mal massiv Frauen aus allen sozialen Schichten gegen den völlig unnötigen Ersten Weltkrieg, der das Land seit Jahren ausblutete. Die Männer wurden, wie in anderen Ländern auch, an der Front aufgerieben, während zu Hause bei Frauen und Kindern immer mehr der Hungertod um sich griff. Die Anliegen waren berechtigt und das Zarenregime hatte bereits in der Vergangenheit Demonstrationen blutig niedergeschlagen. Sie waren also tatsächlich auch sehr mutig. Auch wenn die Proteste einen wichtigen Katalysator der nach dem russischen Kalender benannten Februarrevolution darstellen, wäre es natürlich töricht, die Machtergreifung der Kommunisten auf die Frauen zu schieben. Die Wahl dieses Datums als kollektives Identitätsmerkmal sagt viel mehr über die geistige Beschaffenheit der heutigen Fahnenträgerinnen am Weltfrauentag aus. Davon zeugen dann schließlich auch die Initiatorinnen der iberischen Wohlfühlrevolution mit ihrem Aufruf zur Rebellion gegen die Allianz aus Patriarchat und Kapital. Immerhin existiert ja in Spanien erst seit 2006 eine qualifikationsunabhängige Frauenquote für Großunternehmen. Auch an den Fleischtöpfen der Macht beträgt die geschlechtsspezifische Aufteilung erst ziemlich genau 50-50%. Für welchen Umstand die Kapitalbesitzer und für welchen, was für ein Phantom auch immer hinter dem Begriff Patriarchat verantwortlich sein soll, sei mal dahingestellt. Um der Ironie die Krone aufzusetzen, zeigt ein Plakat zum Aufruf dann auch sogleich eine klischeebeladene Hausfrau aus den 1950er Jahren, die siegessicher die Faust hochreckt. Sie steht jedoch nicht alleine da, sondern Rücken an Rücken mit einer orientalischen Kopftuchträgerin mit der gleichen siegessicheren Pose. Wie schön, dass in der heutigen Zeit aber auch wirklich jede psychische Mimose doch ihre Projektionsfläche findet. Auf die Idee eines gemeinsamen Nettosteuerzahlerstreiks scheint übrigens noch niemand gekommen zu sein. Die Realisierung gemeinsamer Projekte könnte die Paare ja auch vielleicht zu eng aneinander schweißen. Wen gäbe es in einer Gesellschaft mit funktionierenden zwischenmenschlichen Beziehungen denn überhaupt noch staatlich zu gängeln und welche missverstandenen Minderheiten zu vertreten? IS-Terrorist darf sich trotz mehrfachen Mordes auf baldige Freilassung freuen. Bremen. Erst letzte Woche durften sich zwei Berliner Todesraser über einen Freispruch vor dem Bundesgerichtshof freuen. Ihr Prozess muss jetzt ohne den Vorwurf des Mordes mühsam neu verhandelt werden, wir berichteten. Ist der Ruf jedoch erst einmal ruiniert, lebt es sich gänzlich ungeniert. Von diesem lebensfrohen Motto machte die deutsche Justiz gestern erneut Gebrauch. In Bremen war ein deutscher IS-Rückkehrer wegen Aussagen gegen Mitterroristen mit einer dreijährigen Haftstrafe für seine in Syrien begangenen Kriegsverbrechen davongekommen. Nach Prozessende tauchte schließlich ein Video auf, das belegte, dass er entgegen früheren Aussagen für die Exekution von mindestens 6 Gefangenen verantwortlich war. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage, aber das Oberlandesgericht lehnte eine Verurteilung aufgrund des Verbots von Doppelbestrafung ab. Dieser Argumentation folgte jetzt auch das Bundesgerichtshof und lehnte die Beschwerde der Staatsanwaltschaft als unbegründet ab. Wir von Eigentümlich Frei lassen diese Meldung ausnahmsweise unkommentiert stehen, da sie im Zusammenspiel mit der nächsten Nachricht alles an absurder Realsatire übertrifft, was wir uns mit unserem weichgespülten rosa-pinken Humor jemals ausdenken könnten. Afghanistan, Irak, Mali. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Berlin. Über die Top-Ausstattung der Bundeswehr haben wir in den letzten Wochen ja bereits ausführlich berichtet. Ebenso, dass die Herausforderungen für Uschis stramme Burschen nicht weniger werden. Neben dem Russlandfeldzug darf sich die Bundeswehr jetzt auch noch auf den vertieften Kampf gegen den Islamischen Staat freuen. Jedoch nicht in heimischen Gefilden, wo der Einsatz außer im Fall von Steueraufständen glücklicherweise immer noch umstritten ist. Nein, was dem Russen recht ist, darf dem Deutschen nur billig sein. Ist ja eh klar, wer zahlt. Entsprechend billigte das Kabinett heute den von der Verteidigungsministerin vorgeschlagenen Einsatz der Bundeswehr im Irak. Der IS ist zwar sowohl im Irak als auch in Syrien bis auf wenige Widerstandsnester in weitestgehend unwirtschaftlichen Gebieten längst geschlagen. Im postfaktischen Zeitalter sind solcherlei Nörgeleien ewiger Neinsager, aber zum Glück von sekundärer Relevanz. Damit auch endlich die ewigen Fake News politischer Ineffizienz widerlegt werden, holte man im Kabinett gleich zum militärischen Rundumschlag aus. Neben dem neuen Irak-Mandat wurde nun auch eine Verlängerung der Einsätze in Afghanistan und Mali sowie verschiedene Tank- und Aufklärungsmissionen beschlossen. Die Truppen für die zuletzt genannten Missionen sind derzeit in der Türkei und Jordanien stationiert. Sie kommen im Nahen Osten supranational in der Luft zum Einsatz. Der Einsatz in Afghanistan war ursprünglich auf die Ergreifung des Top-Terroristen Osama bin Laden ausgerichtet. Dieser wurde 2011 im Nachbarland Pakistan getötet. Zu Mali behaupteten böse Zungen in den alternativen Medien vor Jahren, dass die Franzosen dort das Bundesbankgold schürften. Die Deutschen seien im Wesentlichen als Wachdienst auf den Minengeländen zum Einsatz gekommen. Sei es, wie es ist, wer würde den Soldaten denn bei der aktuellen Wetterlage schon einen sonnigen Afrika- oder Nahosturlaub missgönnen wollen? Wozu verfügt man denn sonst über all die mühsam konstruierten Feindbilder, wenn sich die realen Probleme doch freundlicherweise längst zur eigenen Haustür begeben haben? Fiat-Diesel-Skandal? München. Die gute Nachricht zum Schluss? Es hängt heute von ihren praktischen Konsequenzen ab. Gestern berichteten wir, wie Politiker unter dem Stichwort Fiat die Realität mittels getürkter Statistiken an ihre Wunschvorstellungen anpassen. Ein solcher außermedialer Fiat-Skandal zeichnet sich nun auch rund um das Gespenst der Stickoxide ab. In München wurden die Messstationen für Stickoxide, die in den vergangenen Monaten einen bürokratisch-psychologischen Krieg gegen Dieselfahrer auslösten, entgegen den Vorschriften direkt an verkehrsreichen Kreuzungen stationiert. Durch die Staus, besonders zu Zeiten des Berufsverkehrs, wurden somit Spitzenwerte gemessen, die dann als Durchschnitt verkündet wurden. Des Weiteren wurden die EU-Vorschriften zur Messung von Stickoxiden in Deutschland durch mehrere Sonderregeln ohne Not weiter verschärft. Ebenso dürften lokale Behörden nur in Deutschland weitere Änderungen am Reglement vornehmen. Somit kann also auch noch jeder kleine Lokalpolitiker dem Papierkrieg seinen Stempel ökologischer Gerechtigkeit aufdrücken. Der Münchner Merkur brachte außerdem den Vergleich mit dem traditionell rot-grünen Wien, wozu Stadtautobahnen immerhin einen Messabstand von 100 Metern eingehalten wird. Werden die chauffierten Dienstwagenfahrer deswegen von ihren in die Ecke gedrängten Beutetieren ablassen? Wohl kaum. Das Wort Nein ist politischen Steuer- und Vorschriftengeiern in der Regel ähnlich geläufig wie den von ihnen hofierten arabischen Sexfachkräften. Ein Gewinner des Fiat-Diesel-Skandals, nicht des echten, sondern des propagierten, steht aber wohl fest. Der Sponsor der Lobbyorganisation Deutsche Umwelthilfe, Toyota, ließ heute verkünden, die Produktion von Dieselfahrzeugen langfristig komplett einzustellen. Sie hörten die alternativen Nachrichten am Abend. Zusammenstellung und Redaktion Jean Modert. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Mucharski.